wenn wir davon ausgehen, und das tun wir eigentlich heutzutage, dass psychische Erkrankungen nicht auf den einen Faktor zurückzuführen sind, sondern auf so eine Mischung von Dingen, Vorerfahrung, Gene, aktuelle Neurotransmitter, sonst was. Aber vor allen Dingen, dass es der Mix am Ende ausmacht, dann heißt es ja auch, dass wir mehrere Möglichkeiten haben, da irgendwie eine Lösung für zu finden. Und dass es nicht den einen Weg gibt, sondern dass wir Unterschiedliches ausprobieren können und irgendwas wird helfen.
18 Millionen Menschen leiden in Deutschland an psychischen Erkrankungen, aber nur jeder Fünfte sucht Hilfe. Schon heftig, oder? Psychische Erkrankungen zählen zu einer der vier Hauptgründe für den Verlust gesunder Lebensjahre und trotzdem ist in Therapie sein oft immer noch Tabuthema. Philipp und ich hatten das Glück, einen Pott Kaffee mit Lea Falk trinken zu können. Lea ist Psychologin und angehende Psychotherapeutin. Weil ihr Arbeitsalltag so weit entfernt ist von dem, was wir so machen, hatten wir gefühlt 1000 Fragen im Gepäck, als wir vor einer Weile unser Gespräch mit ihr in Hamburg aufgenommen haben. Warum setzt man sich den ganzen Tag mit den Schicksalen anderer Menschen auseinander? Wie unterscheidet man eigentlich eine schlechte Phase von einer Depression? Und was genau hat sie motiviert, auf einen AfD-Stammtisch zu gehen? Ich finde, dass es ein super schönes Gespräch geworden ist. Mich würde echt interessieren, wie ihr die Folge fandet und ob ihr etwas für euch mitnehmen könnt. Lasst uns also wie immer gerne Feedback zukommen. Ah, und apropos Feedback, wir haben jetzt eine Einpott-Kaffee-Telegram-Gruppe eingerichtet, in der wir gemeinsam mit euch über die Folgen, über unsere nächsten Gäste und vielleicht ja auch Fragen, die ihr an die Gäste habt, quatschen wollen. Alles, was ihr tun müsst, um Teil davon zu werden, ist uns bei Patreon zu unterstützen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. So, und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Dann hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Einpott-Kaffee. Wir sind heute hier mit Lea Falk. Erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Lea.
Gerne.
Du bist Psychologin und gerade in den letzten Zügen deiner Ausbildung zur Psychotherapeutin. Und während deiner Ausbildung warst du über ein Jahr in einer Psychiatrie, um dort Leute zu begleiten, mit schweren psychischen Erkrankungen. Du warst schon mal auf einem AfD-Stammtisch, aber nicht, weil du die AfD gut findest und auch nicht, weil du es irgendwie mit deinem Arbeitsplatz verwechselt hast oder so, sondern weil du nebenbei noch für das Transform-Magazin schreibst, über Themen wie eben unter anderem die AfD oder deine Zeit als Schulbegleiterin oder warum es uns so schwerfällt, Hilfe anzunehmen. Und wir kommen bestimmt noch auf ein paar von diesen Themen zu sprechen, aber ich würde, glaube ich, erstmal anfangen bei deinem Hauptberuf quasi. Mhm. Wir haben in der Einleitung schon erwähnt, dass laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie in Deutschland ungefähr ein Fünftel der Menschen an psychischen Erkrankungen leiden. Mhm. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen eine breite Frage ist, aber um so einen Einstieg daran zu finden, was glaubst du, warum ist das so?
Ja, also ich glaube, das ist so eine Mischung, dass so einerseits das einfach mehr erkannt wird und dass die Menschen selber sich auch mehr irgendwie bereit fühlen, darüber zu sprechen, was in ihrer Gefühlswelt los ist und dass dann gleichzeitig aber auch das Angebot gestiegen ist, also dass es eine bessere Versorgung gibt. Und das ist ja so ein paradoxer Effekt, immer wenn du einen Fachmann in der Nähe hast, hast du auch den Bedarf da. Also genauso passiert das natürlich auch mit Psychotherapeuten oder Psychiatern so, wenn du oder spezialisierten Ärzten so, ne? Also du stellst irgendwo jemanden hin, der sich mit einer Thematik gut auskennt und der entdeckt das denn und schafft ein Angebot für eine Nachfrage, die man vorher gar nicht gesehen hat. So. Naja, und dann glaube ich, gibt es auch so einen Effekt, dass einfach die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, dass da so das, was so an Zwischenmenschlichkeit und an kleinen Auffangmöglichkeiten sozusagen immer da war, dass das verdrängt wird von irgendwie Effizienzgedanken. Mhm. So, also am Arbeitsplatz ist das so, aber ich glaube auch an anderen Orten.
Bei so Sachen wie Schnupfen oder Husten oder Fieber oder so sind wir ja eigentlich gefühlt ganz gut drin zu sagen, ich bin jetzt gerade krank.
Ja.
So, bei psychischen Erkrankungen ist das irgendwie nicht so. Also da ist man dann irgendwie, weiß ich nicht, schlapp oder träge oder weiß ich nicht. Und aber was ist für dich gesund und was ist für dich krank?
Ja, also letztendlich findet das ja alles auf einem Spektrum statt. So, also psychische Erkrankungen zeichnen sich dadurch aus, dass man die nicht so an oder ausschalten kann, sondern man hat, jeder von uns kennt mal einen depressiven Tag. So. Und jeder von uns kennt mal irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise Wahnvorstellung, ja? Also jeder von uns hat mal ein Déjà-vu erlebt. So. Also das ist was total Menschliches. Und krank wird es halt an einem Punkt, wo jemand anfängt, wirklich darunter zu leiden. So. Oder wenn halt so der normale Alltag nicht mehr funktioniert. Und dann gibt es natürlich seit Jahren, Jahrzehnten Bemühungen, da irgendwie Cut-off-Werte, was weiß ich. So, also letztlich eine gute Diagnostik zu gewährleisten. Also psychische Diagnosen in Deutschland werden die immer nach ICD-10 gestellt. Also jeder, der eine psychische Erkrankung hat, eine Depression oder so, der hat auch auf seiner Krankschreibung irgend so ein ICD-10-Code draufstehen, F, sonst was. Mhm. Also die psychischen Erkrankungen sind im Kapitel F und dann eine mittelgradige depressive Episode ist dann die F32.1. Das klingt so total kalt, aber das ist halt das, was die Krankenkasse haben möchte. Das wollen die auch zu einem Schnupfen haben. So. Und so gilt das für psychische Erkrankungen. Und im Zuge dessen, dass man solche Codes einsetzt, dahinter stecken natürlich Diagnosekriterien. So, die aber für den Laien nicht so leicht messbar oder erkennbar sind. Also die sind so schwammiger. Man kann ja eine psychische Erkrankung meistens nicht so offensichtlich sehen. Mhm.
Ja. Und das sind dann aber schon im Prinzip so Symptome, die sich äußern?
Meistens ist es eine Sammlung von Symptomen. Also du hast immer so ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Dingen und das Einzelne, ne, also jetzt die Trägheit alleine, die Antriebslosigkeit alleine, da würde man dir keine Depression für diagnostizieren. Aber wenn dazu so ein Interessenverlust kommt und du irgendwie ein Morgentief hast, also du kommst gar nicht mehr aus dem Bett und du fühlst dich einfach die ganze Zeit durchgängig irgendwie in so einem Loch oder du fühlst vielleicht gar nichts, so dann würde man irgendwann anfangen, von einer Depression zu sprechen. Kriterium ist nach 2 Wochen ungefähr, also 2 Wochen durchgängig. Und da kann man dann schon sagen, das ist etwas, was nicht jeder von uns erlebt hat, dass wirklich 2 Wochen am Stück so eine Tief da ist. So, ne? Aber so einzelne Tage oder vielleicht sogar mal eine Woche, das ist, finde ich, auch vollkommen normal. Mhm. So.
Du hast bei uns, du hast in unserem Vorgespräch erzählt, dass du als Teil deiner Ausbildung auch ein halbes Jahr in der Akutpsychiatrie gearbeitet hast. Mhm. Mit Menschen, die sehr schlimm irgendwie in diesen Erkrankungen sind und irgendwie teilweise beispielsweise manisch-depressiv sind und dementsprechend fixiert werden mussten, bevor du mit ihnen irgendwie dann arbeiten konntest. Mhm. Und du hast in dem Zuge gesagt, je besser du die Patienten kennenlernst, desto besser kannst du den Menschen hinter der Krankheit noch sehen.
Ja.
Ich habe mich gefragt, wie kann man sich das vorstellen? Also gucke ich den an und sehe so ein, also sehe irgendwie so einen Funken, das ist er eigentlich oder das ist die Person hinter der Krankheit oder?
Ja, also vielleicht nochmal ein Wort zu der Fixierung, weil das so was sehr Polarisierendes ist und ist da, glaube ich, auch zu Recht ganz viel Kritik dran gibt. So. Mhm. Ich habe in einer Psychiatrie gearbeitet, wo das noch oder wo das nach wie vor zu den Methoden mit dazugehört, jemanden zu schützen, wenn der andere oder sich selbst gefährdet. So. Und ich möchte einmal klarstellen, das ist immer schrecklich. Das ist für denjenigen, der das erlebt, schrecklich und auch für diejenigen, die das ausführen müssen. Mhm. So. Also es ist wirklich ein Mittel letzter Wahl und es ist eine Riesenfreiheitsberaubung, die man einem Menschen damit antut. So. Und das kann man nur rechtfertigen damit, dass man anderes Leid damit halt verhindert. So. Mhm. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass Psychologen mit sowas überhaupt in Kontakt kommen, weil eigentlich ist das, Fixierungen werden oft eigentlich von Pflegern und Ärzten in Akutstationen durchgeführt. Und Psychologen, also was soll ich da machen? Ne? Ich kann ja, mein Hauptskill ist zu sprechen. Das ist einfach nicht der Moment, wo man denn sich gemütlich hinsetzt und eine kleine Konversation betreibt. Das passt da überhaupt nicht zu so. Aber in der Psychiatrie, in der ich war, wurde das halt so gehandhabt, dass wir als Psychologen sind halt fallverantwortlich für die Menschen, die kommen. Also wenn jemand gekommen ist in einer akuten Krise und halt geschlossen stationär aufgenommen werden musste, dann war ich trotzdem schon zuständig, auch wenn ich mit dem noch nicht gar nicht so viel reden konnte oder so, die Situation das nicht ermöglichte, aber ich war ich war dafür zuständig, die Angehörigen zu informieren oder zu koordinieren, ob jetzt irgendwie schon die Unterlagen alle da sind, was weiß ich. Und natürlich, weil ich Psychologin bin, habe ich dann auch versucht, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und ich hatte einen Patienten, den habe ich kennengelernt, als er noch so kurz vor dem Tiefpunkt war sozusagen. Also der kam aufrechten Gangs in die Klinik und dem ging's, also der war schon deutlich krank, aber der war noch nicht irgendwie fixierungsbedürftig oder sonst was. Und dann hat der im Laufe von 1,5 Wochen maximal, hat er so einen richtigen, naja, ist er nochmal so richtig tief.
Abgestürzt.
Abgestürzt, genau. So hatte so ein, also da ist einfach die Psychose dann voll rein, wie so ein Zug, den man nicht mehr anhalten kann quasi. Und das heißt, ich habe den kennengelernt, in einem Status, wo ich mit dem normal sprechen konnte, wo der mir seinen Namen nennen konnte, wo der mir sagen konnte, was seine Tochter macht und wie alt die ist und so. Und dann eine Woche später konnte der das alles nicht mehr. Da war der wirklich vollkommen weg. So. Mhm. Also der konnte nicht sagen, wie alt seine Tochter, nee, das konnte er. Vielleicht ist das ein schönes Beispiel dafür, ne? Also er konnte sich nicht mehr die Zähne putzen. So, er konnte wirklich die einfachsten Dinge gar nicht mehr ausführen, aber er wusste noch, dass seine Tochter Geburtstag hat. Mhm. Und der konnte kaum sprechen, so, ne? Also überhaupt normale Sätze formulieren, das ist in so einer Phase fast nicht möglich. Also ist nicht bei allen Patienten so, aber bei ihm war das so. Und dann aus dem Kauderwelsch, aus den einzelnen Stichworten, aus all dem irgendwie was Sinnvolles zusammensetzen, dass er hat auf bestimmte Sachen gezeigt oder so. Und da dann irgendwie, da hat man nur dadurch, dass man viel Zeit mit dem verbringt, eine Chance, irgendwie einen Sinn hinter zu verstehen. Und das ist aber total wichtig, denn dieser Sinn ist ja das, was ihn, wo er Mensch ist, wo er nicht krank ist, sondern wo er sein Bedürfnis irgendwie versucht zu kommunizieren. Mhm. Und ja, das ist vielleicht das, was man sich so darunter vorstellen kann. Mhm.
Ich habe neuerdings in meinem Freundeskreis auch zwei Psychologen und die erzählen mir eben auch manchmal dann, wenn sie von der Arbeit kommen, dass sie, also was sie so am Tag erlebt haben und dass sie also jetzt nicht sowas ausgesetzt waren, aber dann zum Beispiel in einer Trauergruppe waren, wo den ganzen Tag halt über Verlust, also krasseste Verlustereignisse und super tiefe Trauer gesprochen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass du dann in solchen Situationen auch, du bist ja den ganzen Tag mit so sehr heftigen Situationen und super schwierigen Gefühlen bist du ausgesetzt. Wie machst du das? Also
es ist ja Gott sei Dank nicht jeden Tag so, ne? Es gibt, also es gibt einen Gewöhnungseffekt. Das ist schon so. Man irgendwann erkennt man Muster so. Mhm. Irgendwann ist nicht jedes Leid komplett neu so. Und was schon auch hilft, ist, dass du bist ja da in einer Funktion. Also du bist ja nicht, du hast einen professionellen Anspruch an die Situation. Du bist da, um dem Menschen, der dir gegenüber sitzt, irgendwie was anzubieten, um damit klarzukommen mit der Emotion. Und dazu kann halt gehören, dass der seine Emotion erstmal bei dir ablehnt. Und das, also es kommt dann drauf an, was es ist. So, zu unserer Ausbildung gehört dazu, dass wir eine Menge Selbsterfahrung machen. Und diese Selbsterfahrung ist halt dazu da, dass wir wissen, was unsere eigenen Themen sind. Und nur wenn du das weißt, dann kannst du halt sortieren, ne? Ist das jetzt, ist das die Traurigkeit von dem Patienten, mit dem ich gerade eine Stunde gesprochen habe, die noch so in mir sitzt? Oder habe ich eigentlich gerade selber gerade eine Sorge und das paart sich so zusammen und so? Und was ja schön ist, also wir lernen ja eigentlich alle vor allen Dingen durch Wiederholung, also Vorbilder und Wiederholung. Und Psychologen erzählen ja den ganzen Leben lang Tag den Menschen, was sie tun können, damit es ihnen besser geht. Und das heißt, man hat ja selber eigentlich das Handwerkszeug da. Ja, also wenn ich zum Beispiel Gespräche habe oder Begegnungen mit Menschen, die so zum Beispiel sehr, sehr traurig sind, weil sie was Schreckliches erlebt haben oder wenn mir eine Patientin vom Missbrauch erzählt, den sie erlebt hat oder so, dann geht mir das natürlich nah und dann weiß ich, okay, ich muss heute irgendwie was für mich tun, was das in Schönheit aufwiegt. So, also, und also, das natürlich kann man das nicht so richtig, aber um für meine eigene Seele irgendwie da was Heilsames zu tun, kann ich ja dann schauen, okay, wie, was kann ich mir Gutes tun, ne? Gehe ich heute Abend in die Badewanne oder kaufe ich mir einen Strauß Blumen oder telefoniere ich mit einer Freundin oder so, einfach um, man muss sich da selber halt im Blick haben. So.
Wie, also diese, wir haben mit dem Professor Bord, mit dem wir auch eine Folge aufgenommen haben, sehr viel über, auch über Nähe und Distanz gesprochen. Jetzt hast du es gerade, also vor allem in Bezug auf Partnerschaft und auch auf Freundschaft, also das ist irgendwie, er hat diesen Spruch, die Nähe den anderen zu spüren, aber auch die Distanz, um den anderen zu sehen.
Ja.
Und irgendwie in der Vorbereitung für dieses Gespräch musste ich da auch in Bezug auf dich und deine Arbeit irgendwie voll drüber nachdenken, weil auf der einen Seite schüttet dir jemand seine tiefsten Sorgen, Ängste aus irgendwie und das erfordert natürlich oder kreiert automatisch irgendwie eine gewisse Nähe.
Hm.
Und auf der anderen Seite bist du aber nicht der Freund, sondern der Therapeut.
Ja.
Also wie, du hast gerade gesagt, man professionalisiert das, aber wie, wie schaffst du das? Also ist es nicht ganz normal, dass du irgendwann auch Sympathie für jemanden entwickelst?
Ja, das wolltest du ja auch. Also, das ist auf jeden Fall gut für Patienten, wenn ihr Therapeut sie sympathisch findet.
Okay.
Auf jeden Fall. Weil du, da kannst du dich ja gar nicht gegen wehren. Natürlich, du stellst dich ja auf die Menschen da irgendwie ein und das hilft ungemein, wenn du den nett findest. So, dann bist du ein bisschen engagierter. Das Wichtige ist ja nur, dass man kann ja jemanden sympathisch finden, man kann den Patienten sympathisch finden, aber man muss halt aufpassen, dass man da nicht irgendwie sich in was reinverwickelt. So. Und was natürlich da hilft, sind gewisse Formalitäten. Ne? Man hat 50 Minuten Zeit zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und danach muss man sagen, tschüss, bis nächste Woche. Man sitzt irgendwie in einem Therapieraum, immer auf denselben Plätzen in der Regel. So. Ich muss jetzt für die Ausbildung wahnsinnig viel Papierkram nebenbei erledigen, Protokolle schreiben und so. Das formalisiert das so. Ich bin auch ein Fan vom Siezen. Also ich glaube, in anderen Sprachräumen ist das anders. Im Englischen verschwimmt das so. Ich weiß nicht, ob das in anderen Sprachen vielleicht auch eher über Duzen läuft, aber dass wir im Deutschen das Sie haben, das hilft natürlich auch. Und du hast immer eine Diskrepanz, du hast immer einen Hierarchieunterschied auf eine Art und Weise, weil du als Therapeut nichts von dir preisgibst oder nur sehr gezielt, nur vereinzelt. So. Und der Patient erzählt dir alles Mögliche. Da weißt du ja alles im Grunde. Mhm. Ja, also sollst du ja auch, sonst ist es blöd. Ne? Mhm. Also soll ja ein Raum sein, in dem der Patient deine Zeit kriegt, um sich zu öffnen. Aber was ich aus den Biografien von Menschen weiß, was die im Kindergarten erlebt haben, so, das würde ich denen ja niemals von mir erzählen. Mhm. Und dadurch hast du immer eine riesen Diskrepanz, hast immer einen riesen Unterschied.
Musst du da oft so abwehren, dass die Leute auch viel über dich erfahren wollen und so?
Ich finde, das ist gerade in der Kennenlernphase auch in Ordnung, mal eine Gegenfrage zu kriegen. So. Und also einzelne Sachen erzähle ich auch, aber man muss ja aufpassen. So, ne? Also ich würde jetzt beispielsweise, wenn ich in Urlaub fahre, das kommt oft vor, ne? Wenn ich irgendwie Urlaub habe und dem Patienten sagt, nächste Woche bin ich nicht da, bin ich im Urlaub und die mich dann fragen, wo fahren Sie denn hin? Mhm. Würde ich schon irgendwie sagen, ja, nach Nordfrankreich. Aber ich würde denen jetzt niemals sagen, ach, wissen Sie, dieses Ferienhaus, wo ich letztes Jahr schon war, das war so toll, da fahre ich jetzt nochmal hin. Mhm. Das mache ich nicht, ne? Ich bleibe da oberflächlich. Mhm. So.
Bei all diesen sehr irgendwie aufreibenden Erlebnissen, die du da Tag für Tag hast und so, was ist es, was dich irgendwie damals dazu gebracht hat, in die Psychologie gehen zu wollen?
So ein bisschen Veranlagung. Also meine Mutter ist Psychotherapeutin. Weshalb ich eigentlich, ja, ist oft die Reaktion, das macht bei Lehrern niemand. Aber bei Psychologen ist das echt der Standard. So, so. Naja, also ich wollte eigentlich nicht Psychotherapeutin werden, aber ich habe so während der Abi-Phase festgestellt, ich interessiere mich sehr für Menschen und dann war Psychologie irgendwie naheliegend als Studienfach. Und während des Studiums habe ich immer mehr gemerkt, okay, das, was mich wirklich interessiert, ist eigentlich das. Wie kann man denn jemandem direkt helfen, der in so einer psychischen Notlage ist? Da liegt einfach meine Passion so.
Was heißt, du interessierst dich für Menschen?
Für das Individuum interessiere ich mich, was den Einzelnen bewegt. So, also das jedenfalls so in dieser Abi-Zeit, und dann war ich ein Jahr Au-pair, und in dieser Phase so habe ich irgendwie immer so die Menschen um mich herum beobachtet oder hatte irgendwie Begegnungen und habe mich immer gefragt, okay, wieso macht er denn das jetzt so? Oder warum macht sie jetzt sowas? Oder was ist denn da los? So, warum verhalten wir Menschen uns so? Und das hat es so angestoßen. Und dann hatte ich erst die Idee, vielleicht so in die A&O-Psychologie zu gehen, mehr so was Arbeitsplatzbezogenes zu machen, den Arbeitsplatz zu verbessern. Aber darum geht es in A&O-Psychologie selten. Es geht, glaube ich, nicht so sehr um die Verbesserung der Bedingungen für das Individuum als für die Organisation an sich. So war jedenfalls mein Eindruck.
Ja.
Ich würde vielleicht, ich glaube, gerade ist ein guter Zeitpunkt, um das mal einzuwerfen. Wir haben so eine neue Kategorie für unseren Podcast, die heißt Wilde Tierfragen. Wurde uns auch
nochmal.
Wurde uns auch von einer Psychologin tatsächlich vorgeschlagen. Und das sind drei Fragen, die ich dir alle gleichzeitig stelle, und dann kannst du darauf antworten, wie du willst. Die erste Frage ist, welches Tier denkst du, dass du bist? Die zweite ist, welches Tier denken deine Freunde, dass du bist? Und die dritte ist, welches Tier wärst du gerne?
Kann ich alles mit dem gleichen Tier beantworten?
Oh.
Katze. ich mag Katzen gerne. Da scheiden sich ja irgendwie die Geister, ob Katzen jetzt tolle oder blöde Tiere sind. Ich mag die super gerne, weil die einen eigenen Kopf haben. So. Also du kannst eine Katze in der Regel nicht dressieren. So. Das sind sehr eigenwillige Tiere, und das finde ich irgendwie bewundernswert. Und abgesehen davon riechen sie gut, also finde ich. Und sie kümmern sich selbst um ihre Hygiene. Die auch gut sind, irgendwie Tiere, die eine Art Privatsphäre wertschätzen können. So, die sich, und sie sind oft eigentlich relativ schlau. Also ich attribuiere Katzen mit Intelligenz. Und ich weiß nicht, ob meine Freunde das alle auch so sehen. Keine Ahnung. Ich weiß aber, dass mein Freund das auf jeden Fall unterschreiben würde, dass ich schon so eine Katze bin. Ja.
Ihr habt aber keine hier.
Nein, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, und wenn ich eine Katze hätte, dann nur mit Garten und irgendwie Platz. Also sonst ist das mit der eigenständigen Hygieneregelung auch, das kannst du in der Wohnung, in der Stadt ja nicht so machen. Mhm. Also Katzen sind ja, so wie ich sie kennengelernt habe, schon recht eigenständige Tiere, und dazu brauchen sie halt ihren Platz.
Bisschen wie Menschen, wenn die Umstände nicht richtig sind, dann drehen wir auch mal.
So im Thema.
ich lese tatsächlich gerade so ein Buch, ich glaube, da haben wir im Vorgespräch schon mal kurz drüber gequatscht, das heißt Lost Connections. Da
ist
geht's,
das ein dickes Buch?
Nee, ist nicht so dick. So 300 Seiten. Du hörst unseren Podcast. Genau, geht es um, oder der Autor hatte selber 10 Jahre lang Depressionen, und dem wurden dann in seiner Jugend schon Antidepressiva verschrieben, und die Ärzte haben ihm damals erzählt, ja, hey, das ist halt ein Serotoninmangel im Kopf, und hier die Medikamente, die geben dir Serotonin, dann ist alles gut. Mhm. Und dann war das irgendwie eine Zeit lang halt besser für ihn, und dann hat er irgendwann aber angefangen, sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen, und hat dann rausgefunden, dass dieses ganze Serotoninmangel halt auf gar keiner wissenschaftlichen Basis beruht, und man eigentlich auch gar nicht so richtig versteht, was Depressionen sind und wo sie herkommen. Und ihn hat das dann erstmal in so ein ziemliches Loch geworfen, glaube ich. Weil er meinte, dass er es auf der einen Seite irgendwie voll schön fand, eine Geschichte halt zu haben, die er glauben konnte, warum er sich so fühlt, wie er fühlt, und ihm das geholfen hat. Und als ihm das dann weggerissen wurde, war es erstmal schlimmer. Er hat dann über dieses Buch, glaube ich, Wege gefunden, sich da nachhaltig rauszubefreien. Aber so ein bisschen, also zwei Fragen, glaube ich, die ich daraus ganz spannend finde, ist A, wie gehst du so in deiner Arbeit mit einfach der Komplexität von Psychologie um? Weil, wie wir schon anfangs eben meinten, irgendwie viele von den Sachen verstehen wir halt nicht so richtig, glaube ich, wo das herkommt. Und B, glaubst du, manchmal macht es Sinn, gewisse Dinge im Leben nicht zu hinterfragen und irgendwie umzustürzen und quasi glücklich zu sein mit in einer Art Kunstwelt, die aber funktioniert, zu leben?
Okay, erstmal A. Also das Erklärungsmodell, was der Autor da geliefert bekommen hatte, war natürlich ziemlich stark simplifiziert. Mhm. So. Also kann ich die Enttäuschung verstehen. Mhm. Und gleichzeitig ist das ja so ein Bedürfnis von Menschen, eine einfache Lösung zu kriegen. So, also da würde ich fast mal wagen, in den Raum zu stellen, vielleicht hat er sich das auch gewünscht, dass es so einfach ist. Und nicht nur wurde ihm das so präsentiert, sondern er hat das auch sofort für sich so angenommen. Und ich versuche in meiner Arbeit eigentlich die Komplexität deutlich zu machen. So, und das nicht nur als eine Überforderung darzustellen, sondern auch als eine Chance. Denn das bedeutet, also wenn wir davon ausgehen, und das tun wir eigentlich heutzutage, dass psychische Erkrankungen nicht auf den einen Faktor zurückzuführen sind, sondern auf so eine Mischung von Dingen, Vorerfahrung, Gene, aktuelle Neurotransmitter, sonst was. Aber vor allen Dingen, dass es der Mix am Ende ausmacht, dann heißt es ja auch, dass wir mehrere Möglichkeiten haben, da irgendwie eine Lösung für zu finden. Und dass es nicht den einen Weg gibt, sondern dass wir Unterschiedliches ausprobieren können und irgendwas wird helfen. So, und dass es Hilfe gibt, das sehe ich ja in meiner Arbeit. Und das ist, finde ich, das, was jeder, der in so ein Loch reinfällt, braucht. Jemand, der die Hoffnung für ihn aufrechterhält. Denn genau das ist das Fiese an Depressionen, dass du genau sowas ja nicht mehr spüren kannst. Dass die Hoffnung verloren gegangen ist, dass du einfach denkst, okay, ich sitze jetzt in diesem Loch für immer. Und es wird einfach immer scheiße und dunkel und es war schlecht, es wird schlecht, es ist schlecht, so. Und da brauchst du halt, also viele Menschen brauchen da von außen jemanden, der sagt, okay, ich verstehe das und trotzdem, ich glaube daran, dass es besser werden kann und ich schlage jetzt mal was vor, sind sie bereit, sich darauf einzulassen, sind sie bereit, dies auszuprobieren oder das und ich bleibe bei ihnen und wir gucken und das wird schon wieder. So, ne? Also das ist, das tröstet so ein bisschen über die Komplexität hinweg. Einfach zu sagen, Komplexität heißt auch, eine Lösungsvielfalt ist da. Und was war das Zweite jetzt nochmal?
Ob die Lüge, also ob diese Kunstwelt manchmal auch so funktionieren kann.
Ob wir alle lieber in der Matrix leben sollten. Ich bin ja ein Fan von Authentizität. Und ich
beeindruckend, wie du dieses Wort direkt richtig ausgesprochen hast.
Ja, ich bin ja Fan. Also mein Glaube ist, dass wenn man sich in einer Scheinwelt aufhält, das früher oder später in sich zusammenfällt. Und ich glaube auch, dass das aber für jeden individuell nur veränderbar ist. Also jeder muss das selber wissen, ob er bereit ist, das zu verändern oder ob jetzt einfach noch nicht der Zeitpunkt gekommen ist. Es kann auch passieren, dass man in eine psychische Krise gerät, sich an einen Psychologen oder einen engen Therapeuten wendet, der schlägt einem was vor und man hat das Gefühl, nee, ich lasse das lieber. So, ich gehe zurück zu meinen alten Strategien und das, finde ich, ist eigentlich vollkommen in Ordnung. So, also das macht vielleicht mal Frust für den Therapeuten, der eine andere Idee hat, aber das ist jedem selbst überlassen, die eigene Strategie zu wählen. So, und ja, ich finde, also die, das war's eigentlich. Mehr muss ich nicht sagen dazu.
Wie eben schon mal erwähnt, ich hänge in letzter Zeit irgendwie mit Psychologen auch rum.
Und wie ist das so?
Schön.
Ja?
Sehr gut, ja.
Spannend.
Spannend, ich lerne viel über mich selbst.
Ah ja.
nee, aber was mir so ein bisschen auffällt, ist, dass ihr natürlich über eure Arbeit irgendwie lernt, anders über was so im Leben passiert zu sprechen und da schleichen sich dann auch gewisse Fachtermini ein, die natürlich, glaube ich, dann versucht gegenüber Patienten nicht so zu erwähnen oder es immer einfach zu erklären, aber trotzdem lernt ihr im Prinzip ja eine Sprache über menschliches Verhalten, die den normalen Menschen vielleicht nicht zugänglich ist. Und es gibt da diesen Satz von Wittgenstein, hier die Grenzen meiner Sprachen sind die Grenzen meiner Welt. Das heißt, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, weil wir auch in der in der ersten Staffel mit einem Geigenbauer gesprochen haben, der mal gesagt hat zu Musik, dass quasi Musik etwas ist, was nicht so schön ist, weil wir es verstehen, sondern weil sie uns versteht. Und ich habe mich jetzt gefragt, wenn wir quasi nicht als normaler Mensch Zugang zu diesen komplexen Fachtermini haben, ob vielleicht andere Wege wie so nicht-verbaler Ausdruck ganz gut sein können, um Emotionen zu verstehen.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, du brauchst noch nicht mal komplexe Fachtermini, um zu deinen Emotionen Zugang zu kriegen. Also das sind gar nicht die Fachwörter, die wir lernen, die wir brauchen als Individuum, sondern schon die einfachsten Wörter sind manchmal schwer genug. So. Und was ich ganz oft mache mit Menschen oder Patienten, die Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen, verbal, ist, dass ich denen erstmal die Hausaufgabe gebe, schreiben Sie doch mal einfach Gefühlsvokabeln auf. Einfach jedes Wort, was Ihnen einfällt zum Thema Gefühle.
Was Ihnen einfühlt.
Genau. Und dann kommen die irgendwie mit 10 Wörtern zurück. So. Und dann sehe ich, okay, jetzt müssen wir erstmal Vokabeln aufbauen. So, ne? Und dann versuche ich da irgendwie einfach einen Lernprozess anzustoßen. Und das sind keine komplizierten Wörter. Das sind Wörter, die alle verstehen. Damit brauchen die keinen Duden für. Aber die sind nicht im aktiven Sportschatz. So. Und die dann aus sowas Passiven in das Aktive reinzuholen, so, das kann manchmal Teil von Therapie sein. Aber davon abgesehen bin ich auch ein Fan davon, nonverbalen Ausdruck aus sich zu suchen. Und ich finde, also Musik selber ist das ja, ich glaube, so ungefähr 90% der großen Künstler, also Musiker oder bildende Künstler, sind in der Regel emotional in sehr extremen Zuständen, wenn die ihre Kunst schaffen. Und die Kunst spricht uns an, weil das Ausdruck von ihrer Emotion ist. So. Und da ist es dann, die Musik versteht uns oder das Gemälde versteht uns irgendwie auf eine Art und Weise. Da findet die Verbindung irgendwie statt. Und also man kann das versuchen, einfach, also Musik ist, finde ich, das eine. Es gibt ja sogar richtig Musiktherapie. Man kann selber kreativ werden, man kann aber auch ganz körperzentriert das für sich suchen. Also Yoga oder Meditation ist ja genau das im Grunde, ne? Ist ja, also die dahinter steckende Philosophie ist ja mehr als nur Workout.
Voll.
Ja.
Wir haben, Philipp hat das ganz am Anfang geteasert, jetzt haben wir die ganze Zeit über deinen Hauptberuf gesprochen.
Ja.
Und Philipp hat am Anfang aber ja schon den Cliffhanger mit der AfD, den billigen Cliffhanger mit der AfD direkt geteasert.
Ja.
Vielleicht bevor wir mit diesem Gespräch auch schon langsam Richtung Ende kommen, wie kommt es, dass du mal auf einem AfD-Stammtisch warst?
Das war zu Recherchezwecken.
Wichtig.
Da hat mich wahrscheinlich eine ähnliche Frage motiviert wie die, die mich auch zum Psychologiestudium gebracht hat. Nämlich so ein, okay, was passiert da eigentlich? Ne? Warum machen die sowas? Warum denken die so? Was sind das für Menschen? So, was steckt dahinter? Was motiviert die? Und so weiter. Und dann, das war zu einer Zeit, wo, wann war das denn? 2015, glaube ich, ungefähr.
Der Artikel ist, glaube ich, deutlich später entstanden.
Der Artikel ist von 2018, glaube ich, ja.
Stimmt, das war nicht ganz so lang her, okay. Also jedenfalls war das zu einer Zeit, fand ich, jetzt muss ich das erstmal zeitlich einordnen, aber ich meine, es war noch so in der Debatte zu, gibt man denen jetzt überhaupt eine Plattform, ja oder nein? Also versucht man eine Annäherung, versucht man tatsächlich mal das zu hören, was da geredet wird oder nicht? Und in diesem Konfliktfeld habe ich gedacht, okay, meine Lösung wird sein, dass ich mir die mal angucken muss. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen zur jungen Alternative oder irgendwie so nannten die sich. Das ist die Uni-Gruppe gewesen. Und die machen ihre Treffen geheim. Also man kann da nicht einfach so auftauchen. Das liegt halt daran, dass die auch schon Anfeindungen erlebt haben. Und da musste ich dann so ein bisschen hartnäckig mein Interesse bekunden. Aber dann haben die mir gesagt, wo sie sich treffen. Und dann bin ich da hingegangen und habe mir das alles mal angehört. So, und ich wollte halt nicht offenbaren, dass ich nicht der gleichen Überzeugung bin. Ich wollte mich auch eigentlich relativ offen halten und nicht direkt, also ich wollte eigentlich versuchen, sie nicht zu verurteilen. Aber das war nicht so einfach. Also es war schon viel so, wie man es erwartet, leider. Also es kam wirklich sehr rechte Kommentare, es kamen die übliche Floskeln wie ich habe einen Freund, der ist Türke und all das, was man auch so erleben kann. So, es war jetzt leider nicht sehr überraschend. So.
Hat sich das dann auch nochmal beschäftigt oder?
Total. Also das hat mich, also einmal war das sehr aufregend, weil ich ja nicht auffliegen wollte. Und ich irgendwie.
Eine Geheimagentenaktion.
Ja, echt. Also ich habe ja versucht, irgendwie da lange auszuhalten, um viele Eindrücke zu sammeln. Aber gleichzeitig wollte ich nicht in engen Fokus geraten, dass die mich fragen, okay, wie sieht's denn jetzt aus? Was genau machst du eigentlich und so? Und ich bin eine wahnsinnig schlechte Lügnerin. Also ich kann das einfach nicht gut. Und das heißt, ich musste immer sehr nah an der Wahrheit bleiben. So. Und dann irgendwann im Laufe des Abends wurde die Versammlung irgendwie kleiner. Es gingen die ersten Leute und dann musste ich irgendwann mich beeilen, dass ich da vom Hof komme und bin abgehauen, ohne mein Essen zu bezahlen. Ich hatte mir eine Pommes bestellt und bin nach Hause gefahren und war so, mein Kopf war total am Rotieren und ich so, oh Gott, ich muss das alles sofort aufschreiben, was da los ist, und habe mir zu Hause erstmal irgendwie super laut Mucke angemacht und hatte da so eine Deutsch-Gangster-Rap-Phase und habe irgend so ein Track von Rata und Hafti gehört, genau. Und da rappen sie irgendwie über ihr Geld oder so, was man halt so macht im Gangster-Rap. Und dann ist mir eingefallen, dass ich, scheiße, ich muss noch bezahlen. Und bin wieder zurück, weil ich Angst hatte, also bin ich so ein bisschen paranoid geworden, aber ich hatte Angst, dass die mich sonst nochmal anschreiben und irgendwie Kontakt suchen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das bei dieser einen Abendveranstaltung lassen. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die das mitgekriegt haben, dass ich eigentlich nicht wirklich überzeugt bin und auch nicht überzeugt werden möchte und dass ich irgendwie die Inhalte nicht teile. So, ich glaube schon, dass die das spüren konnten.
Das haben wir uns eben gefragt, ob du nicht ein bisschen Sorge hattest, da auch mit deinem Namen unter diesem Artikel aufzutauchen oder sowas?
Ja, hatte ich. Auf jeden Fall. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, ich mache es jetzt einfach mal.
Wir packen, also das ist ein sehr schöner Artikel, den du da geschrieben hast. Also ein sehr differenzierter, finde ich, auch nicht so. Also ich finde, du hast es dir nicht so einfach gemacht, da drauf zu hauen, sondern.
Ja, das war mein Vorhaben.
Wir packen den auf jeden Fall auch in die Beschreibung zu diesem Podcast, dass wenn Leute jetzt mehr wissen wollen, was an dem Abend sonst noch so passiert ist, den lesen können.
Ja.
Ich würde vorschlagen, wir kommen zur zweiten Kategorie.
Ich fürchte, wir müssen schon.
Ja, ist richtig. Wir sind,
geht schnell, ne?
Ja, sehr kurzweilig. Die zweite Kategorie lautet frisch aufgebrüht. Nachdem wir im ersten Kapitel, ich erkläre es jetzt einfach nicht mehr.
Nee, wir erklären es jetzt, wir müssen es aufhören zu erklären.
Ja.
Okay.
Es sind auf jeden Fall, aber das kann man auch sagen, es sind Fragen aus dem Buch Fragebogen von Max Frisch. Genau, und wir versuchen irgendwie immer Fragen uns daraus zu, es sind eine Menge Fragen zu verschiedenen Themen. Wir suchen immer welche, die vielleicht zum Gespräch passen oder zu der Person oder weil wir einfach neugierig sind, was du dazu zu sagen hast. Erste Frage. Wenn du jemanden in einer unheilbaren Krankheit weißt, machst du ihm dann Hoffnung, die du selber als Trug erkennst?
Nein, ich, das ist eine berührende Frage, so, ne? Also, wenn ich jetzt mal weggehe von psychischen Erkrankungen, wo ich ja in der Regel davon ausgehe, dass man irgendwie was machen kann an der Lebensqualität, und jetzt davon ausgehe, es handelt sich um jemanden, der hat einen Gehirntumor und es ist klar, der wird sterben, dann wäre, glaube ich, das, was ich mir wünschen würde, was dieser Mensch kriegt, eigentlich jemand, der das mit ihm zusammen aushält und der die Endlichkeit des Lebens mit ihm zusammen irgendwie ins Auge fasst. Ich finde das immer traurig, wenn jemand nicht sterben darf, so. Also man braucht doch die Zeit, den Raum, die aushaltbar, also die Fähigkeit, dass jemand das aushält im Umfeld, dass man sich wirklich damit befasst. So. was man noch will im Leben auf den letzten Metern oder was man bereut oder was auch schön war. Und dafür einen Ort zu bieten, finde ich viel wichtiger, als zu sagen, wird alles wieder.
Mhm. Ja, mhm. Sehr schön.
Voll. Die zweite Frage ist in eine ganz andere Richtung. Mhm. Möchtest du ohne Freunde auskommen können?
Nee. Nee, glaube ich auch nicht, dass das für einen Menschen erstrebenswert ist. Ich glaube, wir sind eigentlich sehr soziale Wesen und also wir gehören zusammen.
Vielleicht ist auch gar nicht in eine so andere Richtung die Frage.
Und die letzte Frage, ganz andere Richtung wieder. Was versetzt dich eher in Eifersucht? Dass die Person, die du liebst, eine andere Person küsst oder umarmt? Oder dass es dieser Person gelingt, Humor zu befreien, den du an deinem Partner nicht kennst?
Oh, das ist eine Killerfrage. Ich bin ein eifersüchtiger Mensch. Beides. Ja, Eifersucht ist echt ein fieses Ding.
Da wollten wir nach kurzem Minütchen mit dir drüber sprechen, was du so zur Eifersucht sagst.
Oh, Eifersucht ist fies. Eifersucht ist einfach so gemein, so, weil das so viel kaputt machen kann. Das ist ja super toxisch. Und ich finde, Eifersucht ist so gemein, weil das ja so ein sehr tiefgehender Gefühlsmix ist aus irgendwie Wut, Traurigkeit, Angst, das, was sich da alles so vermengt. Und du gleichzeitig eine zweite Person oder vielleicht sogar noch jemand Dritten da irgendwie so voll mit reinziehst. Und um daraus eine Erlösung zu finden, um daraus irgendwie eine Klärung zu finden, das grenzt du wiederum nur alleine. Und Eifersucht drängt einen so dazu, auf das Objekt zu gucken sozusagen, auf das Gegenüber zu gucken, auf da irgendwie sich hinzukonzentrieren und zu schimpfen und zu lamentieren. Aber am Ende des Tages ist das immer in dir selbst und du musst in dir selbst auch eine Lösung finden. Deswegen, ich finde, also weil ich Eifersucht selber kenne, kann ich jeden verstehen, der darunter leidet. So, ne? Es ist einfach super gemein und es ist, also eine Lösung, finde ich, die man anbieten kann, ist, darüber sprechen ist schon das Richtige. So, also man muss ja jetzt nicht anfangen, jemanden zu kontrollieren, so, aber das einfach sich trauen zu sagen, ich bin eifersüchtig und dem Gegenüber aber auch sagen, du musst jetzt aber trotzdem nichts anders machen, sondern ich muss das jetzt irgendwie aushalten.
Ja. Ich hätte voll Bock, noch länger weiter zu quatschen, aber wir haben uns irgendwie vorgenommen, diese Folgen nicht mehr so ausufern zu lassen. Ja, deswegen, hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Vielen
Dank. Ich euch noch irgendwie Fragen stellen, weil ihr mich jetzt so ausgefragt habt? So.
Klar.
Ich muss mir mal überlegen. Ich habe jetzt keine spontane Frage mir zurechtgelegt, aber vorhin hatte ich so eine Frage im Kopf, da ging es so darum, Ausdruck für Gefühle zu kriegen und ich habe mich gefragt, wie macht ihr das denn, wenn ihr stark in Gefühlen drin seid? Macht ihr das eher verbal oder gibt es für euch auch Kunst oder Tanz oder Musik oder?
Willst du?
Bei mir ist Schreiben. Ich glaube, dass ich das gerne auch nochmal anders, also ich kann kein Instrument spielen und ich würde gerne besser malen können, aber es versetzt mich häufig in Angstzustände, wenn ich weiß, dass ich gleich malen muss und unterhält andere Leute gut. Aber Schreiben ist, glaube ich, was mir eine totale Ruhe gibt. Also jetzt kommt doch wieder der Professor Bord raus, sondern nur die Situation. Als wir auf dieser Akademie waren, haben wir sehr viel Zeit abends komplett alleine verbracht. Und es war super intensiv, weil wir uns den ganzen Tag ja mit uns selber auseinandergesetzt haben. Und dann saß man da abends, man sollte kein Fernsehen gucken, man sollte nicht auf sein Handy schauen, gar nichts. Sondern man sollte einfach sitzen und nachdenken oder schlafen.
Oh je.
Und konnte aber nicht schlafen, weil mir so viel durch den Kopf geschossen ist. Und wir haben aber am Anfang der Woche bekommt man so ein Büchlein, wo man halt reinschreiben darf. Und das war so der Moment, wo ich das Bedürfnis hatte, ganz viel aufzuschreiben und irgendwie das wieder neu zu ordnen und anders. Also dann war es dann auch voll wichtig, wie ich das benenne. Also weil das Gefühl war sehr spezifisch in dem Moment. Also und das, ich konnte das dann, musste das irgendwie versuchen, in Worten auszudrücken, auch wenn das schwer ist.
Schön.
Bei mir ist, glaube ich, viel so ein iterativer Prozess von mit mir rumbrödeln und nachdenken und irgendwie einfach in Gedanken rumzulaufen oder zu sitzen, dann mit Leuten, die mir nahestehen, quatschen, deren Perspektive sehen, wieder neu nachdenken, bis ich irgendwann so einigermaßen verstehen kann, was das Gefühl ist, was sich gerade in mir hegt. Aber auch da, also, und deswegen habe ich, glaube ich, diese, ja, ich habe auch oft das Gefühl, ich habe nicht die richtigen Worte oder schaffe es nicht, meine Gedanken klar genug zu formulieren und um irgendwie dem gerecht zu werden, was da so in mir passiert. Deswegen glaube ich, weiß ich nicht, ob ich auch nochmal mehr ins Schreiben gehen will, wenn man da halt gezwungen wird, auch seine Gedanken wirklich klar zu formulieren, weil auch im Sprechen, das merkt man auch in dem Podcast, glaube ich, wenn ich irgendeine Frage stelle, dann formuliere ich den Satz oft immer wieder neu, weil irgendwie sich gerade was ändert in meinem Kopf. Und aber beim Schreiben ist ja gezwungen, das einfach klar zu formulieren. Und ich habe das Gefühl, das könnte für mich auch vielleicht ein ganz guter Weg sein.
Ah, schön.
Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, Lea, für diese mega spannenden Einsichten. Ja, und wir dürfen jetzt vielleicht noch zusammen essen.
Ja, genau. Der Mann hat was gekocht.
Hallo. Hallo. Hallo.
Was machen Sie?
Hallo.
Was machen Sie hier?
Singen.
Warum?
Das ist mega anstrengend.
Dann sag halt jetzt schnell.
Instagram, LinkedIn, Spotify, Apple, Patreon.
Alles folgen und liken und Geld da lassen.
Wir wollen nicht immer die Leute um Geld anbetteln.
Aber bei Patreon kann man nicht folgen und liken, da muss man schon Geld da lassen. Ja, die Frage ist, warum sollte man das tun?
Weil wir würden voll gerne eigentlich so eine Community aufbauen, wo die Leute dann mit uns zusammen vorher zum Beispiel drüber nachdenken, was man Gäste fragen könnte und so. Wir wollen so eine kleine Community schaffen und wir wollen, wenn Leute sagen, hier 1 Euro im Monat kannst du haben, das passt, dann reicht das schon und dann machen wir eine WhatsApp-Gruppe. Oder 20, ja, je nachdem.
Wir hatten schon mal 150 gespendet.
Unfreiwillig, aber jetzt ist es hier. Gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Hervorragend. Das Ende war ein bisschen hastig.
Ja, aber das Gesprächstempo können wir schon auch manchmal machen.
Ja, vielleicht. Aber so schnell kann mein Kopf, funktioniert ja nicht.